Werbung.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Unser heutiger Partner ist die Hook24. Wenn dir was passiert, womit du nicht gerechnet hast, dann ist es immer gut, vorbereitet zu sein. Oder noch besser, abgesichert. Beim Auto ist eine Versicherung das Normalste der Welt. Aber auch bei deinem Fahrrad kannst du dich versichern. Und das kann die Hook24 besonders gut. Die Fahrradversicherung der Hook24 bietet Schutz gegen Diebstahl, versichert Reparaturen, Verschleiß und sogar Zubehör, wenn du den Wert mitversicherst. Immer kostenlos mit dabei ist der Pannenschutz. Versicherungen der Hook Coburg, von der die Hook24 die Online-Tochter ist, findest du auf keinem Vergleichsportal, sondern nur unter hook24.de. Ich selbst habe schon gute Erfahrungen mit der Fahrradversicherung gemacht und war froh, dass ich sie hatte, als der Fall der Fälle eintrat. Mit Besenwagen bekommst du 15% Rabatt auf die Fahrradversicherung der Hook24 mit dem Code BESEN. Komplett groß geschrieben. Check also ein auf hook24.de/besenwagen oder klick auf den Link in unseren Shownotes, wenn du dir das nochmal genauer anschauen willst. Lass dir deinen Beitrag berechnen und spar mit unserem Code 15%. Und jetzt geht's weiter. Stay safe. Humor Kids, die Besenwagenbesatzung braucht nach diesem Wochenende mal eine Pause. 70 DNFs bei Ludwig Bastogne. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir vielleicht bald einen Doppeldecker leasen. Ich glaube, das wäre genau das Rennen gewesen für den jungen Andi Stauf, so Mitte, Ende, 70 Kilo. Monumente sind vorüber, eins fehlt noch, aber da fallen die Blätter ja schon wieder. Zeit, sich hinzusetzen und italienische Einleitungen zu schreiben. Ein weiteres Radsportjahr geht in die Grand Tour Phase und du steuerst im Besenwagen genau drauf zu. Jetzt lehn dich zurück. Danke fürs Einsteigen in den gelben Bus. Mein Name ist Bastian Marx.
Hola, mein Name ist Paul Voss.
Mein Name ist Andi Stauf. So, Mitte, Ende 70 Kilo habe ich, glaube ich, in der U13 gewogen.
Nicht als wir uns kennengelernt haben, da sahst du auf jeden Fall relativ leicht aus. So mit Quickstep-Trikot.
Nee, boah, da hatte ich mal gerade, ich hatte mal im Sommer so unter 80, aber da konnte ich nicht mehr sprinten. Also es hat auch nichts gebracht. Ich würde ja tendenziell sagen, ich war auch trotzdem immer noch zu leicht als Profi. Ich hätte all in gehen sollen.
So wie Abramsen.
Ja, am Ende schon. Aber wo du es sagst, witzige Story, können wir jetzt direkt anfangen mit Lüttich Bastogne Lüttich Content hier. Ich bin nämlich das Rennen tatsächlich mal gefahren.
Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal gehört, aber hau sie raus.
Da habe ich mir beim ersten Rennen der Saison auf Mallorca, bei der Mallorca Challenge, ich mir direkt das Schlüsselbein gebrochen. War dann relativ schnell wieder auf dem Rad. Hatte damals von unserem Ernährungsberater dann aber eine Kreatinkur verschrieben bekommen, weil er meinte, das würde dann alles schneller gehen und ich könnte wieder schneller, härter trainieren. Musste dann auch schon wieder zu den Klassikern einspringen. Also das war jetzt so natürlich kein idealer Aufbau. Und dann bin ich so die ganzen Kopfsteinpflasterrennen gefahren, habe dann so bei Roubaix auch durch das Kreatin so 84 Kilo eher gewogen. Und dann dachte ich nach dem Rennen so, oh, jetzt endlich vorbei. Hier mit so nicht so guter Form sich da irgendwie durchzuquälen, macht ja auch nicht so Bock. Und ich kann mich noch genau dran erinnern, es war auch relativ schönes Wetter im April. Ich saß im Garten bei meinen Eltern und dann auf einmal ruft mich der sportliche Leiter an und meinte so, wir haben Probleme, Fahrer krank, verletzt, wir brauchen dich jetzt in den Ardennen. Und ich dachte erst, das wäre ein Scherz, ne? Und ich so, es war Jens Zemke damals, ich so, Jens, sorry, ich habe gerade eben auf der Waage gestanden, ich wiege 84 Kilo, was willst du von mir? Und ja, du musst dich nur an den Start stellen, bla bla bla. Und dann bin ich tatsächlich Flech Wallon und Lüttich Bastogne Lüttich gestartet. Und ich meine, Flech Wallon ist relativ, kann man sich relativ gut durchmogeln. Weil dann fährt man öfter mal am Ziel vorbei, wo man dann aussteigen kann. Das war dann aber bei Lüttich schon nicht mehr so leicht. Also,
ja, wenn man will ja auch, du musst schon relativ weit wegfahren, ne?
Ja. Man will ja auch dann nicht nur so, also nur einschreiben und irgendwie direkt nach der Neutralisation irgendwie rechts abbiegen, ist ja auch scheiße. Also ich wollte auch so ein bisschen, ja, so gut es geht, irgendwie was fürs Team machen. Und dann sind wir aus der, Paul, du bist Lüttich wahrscheinlich auch schon mal gefahren, ne?
Ja, ein paar Mal, ja.
Neutralisation aus Lüttich raus, geht's auch direkt bergauf. Und ich fuhr so neben meinem damaligen Teamkapitän Louis Meintjes. Und der guckte nur so bei mir aufs SRM, hatten wir damals. Und ich hatte einfach schon in der Neutralisation die ganze Zeit über 500 Watt auf dem SRM und er so 250 oder so. Und er nur so, guckt mich nur so an, Andy, I'm sorry for you, I'm sorry for you. Und ja, dann, keine Ahnung, habe ich so das Team versucht, ne, irgendwie in die ersten Kilometer so ein bisschen aus dem Wind zu halten. Und dann sollte ich eigentlich noch bis zur Côte d'Ivoire fahren. Das ist ja, oder so, oder bis zur Verpflegung kurz vorher und da dann aussteigen. Dann hatte ich aber irgendwann einen Platten und habe dann so das Rad gewechselt. Und ich weiß, das war so, also war so ähnlich dann wie mit Pidcock halt, ne? Blöder Zeitpunkt zum Plattenfahren. Also, dass wir beide einen Platten hatten, war auch schon die einzige Gemeinsamkeit dabei. Und dann hat mich versucht, das Auto wieder ranzufahren. Und das ging dann halt so einen Berg wieder rauf. Und das, du siehst halt vorne das Feld fahren. Und wahrscheinlich wäre auch jeder normale Fahrer da wieder hingefahren. Aber ich fuhr halt hinterm Auto die ganze Zeit so 800 Watt und mehr. Das war dann bei mir auch schon ungefähr so schnell wie Pogacar und Sexas jetzt die Redoute raufgefahren sind, irgendwie ein bisschen mehr als 8 Watt pro Kilogramm. Und ich nur die ganze Zeit so, fahr mal langsamer, ne? So, also dem Autofahrer von mir. Und er so, ja, wir müssen wieder ranfahren. Ich so, ja, was soll ich denn jetzt fahren? 1000 Watt oder was? Also es geht nicht. Und er so, ja, was soll ich jetzt machen? Ich so, ja, fahr einfach vor. Und dann habe ich nochmal angetäuscht, dass ich pinkeln muss, habe rechts angehalten, so ganz easy, so als ob ich jetzt nur mal kurz hier austrete. Hab gewartet, bis alle Autos weg waren und bin wieder umgedreht. Ja.
Aber war noch eine lange Heimreise wieder?
Nee, ich kannte mich ja da in der Gegend so ein bisschen aus.
Bist direkt nach Hause gefahren, nach Köln.
Nee, genau, ich bin direkt von Köln aus. Geht ja auch nur bergunter von da. Nee, Quatsch, ich habe dann so dann nochmal zu dem Punkt gefunden, wo dann Autos standen. Und da bin ich dann mit dem Auto zurückgefahren. Aber es war schon weird auf jeden Fall, so auch bei der Teampräsentation morgens noch, ich gucke so rechts und links, auch am Start, ne, alle Fahrer locker 10 Kilo leichter als ich. Und auch so manche von denen habe ich auch noch nie vorher gesehen, ne, ich war da ja schon ein paar Mal
Profi. Obwohl die in deinem Team waren.
Also die bei mir im Team waren, aber auch so generell so andere Fahrer so aus der World Tour, so noch nie vorher gesehen, nur im Fernsehen.
Ja, schön, das ist doch... Willst du nicht vergessen, den Tag?
Nee.
Hier, wo wir schon so bei Schwenken und Anekdoten von früher sind. Ich habe Tagesschau geguckt natürlich jetzt irgendwie am Wochenende. Und da hat sich ja dieser kleine Zwischenfall in Tschernobyl 40 Jahre gejährt. Und ich dachte so, ey, Besenwagen gibt es jetzt schon ziemlich lange. Wir haben auch schon großartige Folgen aufgenommen, die vielleicht noch keiner gehört hat in diesen ganzen Jahren, unter anderem Olaf Ludwig, und der erzählt, wie er selbst, ich glaube 10 Tage nach dem Unfall in Tschernobyl in der Ukraine die Friedensfahrt gestartet ist. Und diese Geschichte, die schneiden wir jetzt hier nochmal rein. Wer die Folge, also ich habe sie auch nochmal gehört heute Morgen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, das ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Eine der besten, interessantesten Folgen. Olaf Ludwig erzählt echt wirklich spannende Geschichten. Und das mit Tschernobyl, das ist wirklich unglaublich. Er hat sie, glaube ich, auch gewonnen, diese Friedensfahrt 1986. Also jetzt hier kurz Olaf Ludwig. 86 geht's weiter bei mir. Da habe ich mir was auf, das hat mich komplett aus den Latschen gehauen. 86 Friedensfahrt, vielleicht heißt das schon, Start in Kiew, und 2 Wochen vorher ist Tschernobyl hochgegangen da.
10 Tage
vorher, unfassbar. Was wusste man damals schon davon?
Ja, also am 27., ich weiß es jetzt so genau, weil natürlich alle 5 Jahre irgendwelche Leute recherchieren. Und dann kommen die immer drauf, dass dort eine Friedensfahrt stattgefunden habe und ich gewonnen habe, und die rufen mich dann an zu diesem Thema Tschernobyl und so weiter. 27. April 86. Es gab keinerlei Handys. Ich weiß nicht, ob es irgendwie gab es einen Schreiber hier, so einen Fernschreiber oder sonst was, denn wer hatte sowas schon und so weiter. Also 27. April ist das passiert und am 30. April ist in Schweden in dem Kernkraftwerk von den Arbeitern, die rausgehen, werden die gecheckt und wenn die wieder reingehen, wurden die auch gecheckt und die hatten beim Reingehen höhere Werte wie beim Rausgehen. Das kann der 29. oder 30. April gewesen sein. Und da haben die Schweden gesagt, da muss irgendwas passiert sein. Da haben die Wetterkarten genommen und. Und die haben herausgefunden, dass da irgendwas in der Ukraine passiert sein muss. Ja. Und daraufhin musste der Russe irgendwann zugeben, ja, es ist etwas passiert. Aber keiner, weder Ost noch West, wusste, welches Ausmaß. Die Friedensfahrt ging immer am 8. Mai los. Dieses Jahr in Kiew ging es am 6. Mai los. Das heißt, wir sind am 1. Mai eingerückt in Chiembaum, in dieser Sportschule. Da gab es neue Fahrräder, neue Klamotten, wurden Fotos gemacht. Damals war das so NBI-Fotos, junge Weltfotos und der ganze Kram. Also sind wir in der Sportschule eingerückt, wo es natürlich auch kein Westfernsehen gab. Das heißt, unsere Kommunikationsmöglichkeiten, die waren komplett eingeschränkt. Und nur wenn wir jemand hatten, der von außerhalb kam und zum Beispiel noch irgendwelches Material gebracht hat, der hat dann gesagt, oh, es soll so und so schlimm sein. Aber unser Wissensstand war mehr oder weniger derjenige, es ist was passiert, aber was genau? So, dass es etwas höher sein müsste oder schlimmer sein musste, konnten wir daran ablesen, dass die Sportführung jemand mitgeschickt hat, der normalerweise gar nicht mitgekommen wäre, so zum Zeichen, das kann ja nicht schlimm sein, wenn der damit hinfliegt. Und wir sind das erste Mal alle mit einem Flieger dorthin geflogen. Also auch Journalisten, alles mit so einem Flieger dorthin. Und die Journalisten haben direkt gesagt, wir dürfen nicht vom strahlenden Sieger schreiben. Mhm. Ja. Der Kampf Rot gegen Grau, DDR gegen Sowjetunion, der war natürlich schon zu meiner Zeit immer das prägende Merkmal so einer Fahrt oder dieser Rennen gewesen. Und in Kiew stand natürlich ein Mannschaftszeitfahren an. Ihr habt vorhin gesagt, mit den kleinen Vorderrädern. Wir sind damals vorne mit einer Scheibe gefahren. Die kleinen Vorderräder als Scheibe und hinten eine Scheibe. Also ich weiß immer noch nicht, wie wir das geschafft haben, ohne zu schürzen, sowas zu meistern. Ja. Und das als sechser Mannschaft. Und da ging es natürlich darum, möglichst in der Sowjetunion, also in der Ukraine, das gehört ja zur Sowjetunion, die Russen zu schlagen, die roten Trikots zu schlagen und so weiter und so fort. Aber das war nur ein Gedanke, das ist uns leider nicht gelungen, sondern wir haben deutlich verloren.
Ja, das mit dem strahlenden Sieger, ich habe das vorhin im Vorspann schon mal gesagt, es gibt so einige Formulierungen, die im Moment schwierig sind, mit positiv aufgefallen und sowas. Das mit dem strahlenden Sieger war die nächste Formulierung, die ich vorhin schon angekündigt habe. Ja, ich habe diese, ich weiß nicht, wer es kennt, es gibt diese HBO-Serie von Tschernobyl. Ich habe die mittlerweile schon dreimal komplett geguckt, weil ich das so interessant finde und die Serie so gut gemacht ist. Und ich ja da auch auf jeden Fall schon auf der Welt war. Und ich weiß nicht, Paul, erinnerst du dich dran? Wir haben das auf jeden Fall in Yorkshire bei der WM haben wir das erste Mal geguckt. Haben wir das zumindest angefangen. Paul war direkt depressiv.
Ja, ich meine, es ist halt nicht weit weg, ne? Und ich finde das so absurd. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, dass irgendwas passiert und man kriegt das nicht mit, ne? Vielleicht in Nordkorea kann was passieren und man bekommt sich mit. Ja? Aber sonst, der Rest der Welt ist ja einfach offen für jeden, so ungefähr. Und wie du es gerade sagst, ihr reist ja an und ihr wisst eigentlich von nichts und der Staat wusste es wahrscheinlich oder zum Teil, aber hat es euch nicht mitgeteilt. Das ist halt so völlig absurd. Und ich fand diese Serie wirklich sehr deprimierend. Ich habe es noch nie zu ändern geschaut, weil ich das so...
Ja, das wusste ich.
weil ich so deprimierend finde. Also dieses Versagen.
Also wir haben dort auch die sind mit Geigerzählern durch diese riesen LKW, krass hießen die, sind die da durchgelaufen unter den Radkästen, haben die gemessen und so weiter. Ja, wir hatten Essen, wir hatten Trinken. Die Chaussee, auf der Zielankunft war, die war zweimal so breit wie in Berlin. Ja, ich habe noch nie auf so einer breiten Straße gefahren und so weiter. Und dann kriege ich jetzt im Nachhinein immer die Fragen, hast du da Frauen oder Kinder gesehen? Ja, ich sage, Leute, ich kann euch das nicht sagen. Ich kann nur sagen, für uns war das dort vollkommen normal. Ja, wir haben gegessen, getrunken, wir haben unsere Wettkämpfe gefahren. Es standen Zuschauer am Straßenrand. Ich bin aber noch nie bin ich da dort ein Rad dran gefahren. Ich habe überhaupt keinen Vergleich gehabt. Ja. Mhm. Und ich kann immer nur sagen, wir haben am letzten Tag in Kiew sind von uns drei Mann gestürzt. Es hat geregnet, sind von uns drei Mann gestürzt. Am Anfang der Fahrt. Ja, sind alle zu Ende gefahren. Und keiner hatte irgendwelche Probleme mit den Wunden. Ja. Und natürlich, im Nachhinein müsste ich sagen, hatten wir wahnsinniges Glück, wie der Wind stand. Ja. Aber wenn in diesem Fahrerfeld irgendein was passiert wäre oder ein Betreuer, auch zu der damaligen Zeit hätte das der Buschfunk über kurz oder lang durchgegeben, ja, dass bei den Ungarn oder bei den Polen oder bei den DDR-Leuten oder wie auch immer, dass da irgendeiner verstorben wäre oder irgendwelche anderen Probleme hätte aufgrund dessen, dass er jetzt in Kiew gewesen ist. Ja. Aber einmal konnte ich sowieso nicht ändern und zum anderen im Nachhinein kann ich immer nur sagen, wir haben auch nichts gespürt.
Aber es ist absurd, oder nicht? Also wenn man nachdenkt,
das ist ja, natürlich, für die heutige Zeit ist es gar nicht mehr vorstellbar. Deswegen muss ich das ja immer so betonen, dass es 86 ja gar nicht ging. Ja? Also ein Handy funktionierte nicht, Internet gab es nicht, oder ein Handy gab es nicht, Internet gab es nicht. Also du bist damals irgendwo hingefahren und hast deine Befehle oder deine Aufträge empfangen oder du musstest irgendwo hinfahren, wenn du was haben wolltest. Ja? Konntest telefonieren, aber telefonieren nur in der DDR. Also von der DDR in Westen zu telefonieren ging zum Beispiel gar nicht. Das ging nur von Ost-Berlin aus.
Als nächstes erzählt er dann übrigens, dann kommt ein Live, was macht eigentlich, von seinem Verhältnis zu Jamuddin Abdushaparov. Das ist auch spannend, also wie gesagt, wer Bock hat auf diese Zeit des Radsports, zieht euch die Folge nochmal rein mit Olaf Ludwig. Relativ leicht zu finden. Ja, Paul. Paul mal wieder in Airbnb, Internet, in Girona angekommen heute. Läuft jetzt gut. Wir hatten ihn schon auf Game Boy Color Graphics heute, aber im anderen Stockwerk sieht es sehr viel besser aus. Sehr gut. Gut angekommen?
Ja, ja. Bin heute Morgen früh aus Düsseldorf mit Coach Sebastian Rösler hier rüber geflogen.
Mit 1:1 Betreuung.
Ja, ja. Also ist die Frage, wer hier wen betreut, aber weil mein Trainer mag es auf jeden Fall nach Girona mit dem Fahrrad anzureisen, was Probleme hat. Jetzt nicht nur das Problem, was du lösen musstest, Basti.
Ja, ja, ich wurde heute auch schon angetextet.
Genau, wir mussten schon einmal Swam-Besuch abstatten. Weil da was gefixt werden musste.
Also so oft kann er das Rad noch nicht benutzt haben, auf jeden Fall. Würde ich jetzt aus meinem Kontakt heute schließen.
Ja, da hast du auch recht. Und ich glaube auch, dass er es hiernach wieder 2 Jahre in die Garage stellt, bis zum nächsten Ausflug nach Girona. Aber ja, nee, wir sind jetzt hier angekommen. Trucker-Woche. Die größte Woche des Gravel-Sports, würde ich fast sagen. Also,
ist das so?
Zumindest. Also ich glaube, hier sind mehr Firmen, also
und Leute
aus der Industrie, sind hier alle. Anbauen will ja niemand hin und ist auch viel umständlicher hinzukommen. Girona fliegen alle gerne hin. Sonne, Spanien, günstiger auch, besser hinzukommen.
Influencer. Deswegen
sind alle. Ja, hier ist alle, es ist jetzt schon krass auch am Flughafen. Hast du auf jeden Fall gemerkt, dass das Trucker ist. Ja, genau. Du kommst auch noch her, Basti. Deswegen, also du bist ja als Influencer und Rose, Rose-Betreuung hier.
Ich werde traditionell werde ich wieder ein Rennrad mitnehmen.
Als einziger in der ganzen Stadt.
Weil ich einfach, glaube ich, ich bin dann jetzt wieder irgendwie 6 Tage da oder so. Ich brauche einfach öfters mal meine Ruhe und dann gehe ich einfach Rennrad fahren, weil ich es auch wesentlich lieber mache. Und immer, wenn ich ein Gravelbike dabei habe und mit Racing Circle oder Konsorten irgendwo bin und dann da mal mitfahre, ich fahre halt einfach nicht so oft Gravel und ich habe dann immer Nahtoderfahrungen. Jeweils auf Abfahrten. Es geht immer gut, aber es ist schon immer aus meiner Perspektive oft knapp und das will ich vermeiden. Ich will vermeiden, mir irgendwas zu brechen und dann werde ich einfach 2-3 Mal auf Straße Radfahren gehen.
Ja. Andi, das und musst du dir auch mal antun hier.
Also weiß ich nicht, ob ich dir.
Warum?
Ich werde 360 und 200 werde ich Flaschen reichen.
Also, können wir mal reden, du musst mal Licht mitbringen. Nee, aber
Licht das, mitbringen. Ja, Cockpithalterungen.
Fahrrad, Dynamo.
Ja. Soll ich dann noch mal mitfahren oder soll ich einfach nur dahin kommen?
Nee, ich glaube sogar, dass du an den 100er, es gibt doch eine 100er Runde am Sonntag, hättest, glaube ich, Spaß. Ey, Andi, ganz ehrlich, ne, das ist ja dein Lebensstil hier. Überall schöne Bars, Restaurants, alles kurze Wege, guten Kaffee.
Aber alles also, sehr voll mit Radfahren gerade auch.
Ja, aber das ist,
gar nicht Belgien. Meins.
Ja gut, aber du bist doch gerne bei den Klassikern. Das ist wie bei den Klassikern, nur mit Gravel-Leuten.
Mm. Also letztes Jahr, ich habe ja gesagt Gravel Coachella ist das.
Gravel Coachella. Ja, hört sich traumhaft an. Überlege ich mir nochmal. Ja. Ja, wenn, dann muss ich aber auch mitfahren. Also wenn die Midlife Crisis bei mir dann einsetzt, dann fahre ich dann auch Tracker 360.
Das hat nichts mit Midlife Crisis zu tun. Das lernst du irgendwann auch noch, dass es nichts mehr mit Midlife Crisis zu tun hat.
Ich glaube, wenn wir da abhängen würden, schon. Oder wenn ich da abhängen würde, dann hätte es auf jeden Fall was mit Midlife Crisis zu tun. Ja, aber allen anderen viel Spaß auf jeden Fall.
Wir haben
euch auch.
Wir haben noch eine Ankündigung hier. Wir haben ja jetzt dieses Jahr nach, ich weiß gar nicht, 7,5 Jahren oder so, dachten wir, Besenwagen reicht nicht mehr. Wir brauchen mehr Podcasts und wir
noch mehr jetzt, Besenwagen.
Wir machen noch mehr Besenwagen jetzt. Es gibt jetzt noch Besenwagen Farm und es gibt jetzt demnächst dann auch noch Besenwagen Gravel.
Richtig. Ab nächster Woche Dienstag, also quasi wechseln wir uns jetzt alle zwei Wochen mit den Farms ab und bringen dann immer noch einen Gravel-Podcast raus mit mir als Host und dem Simon Press, den ich euch dann näher vorstelle, wenn der Podcast rauskommt. Weil ich habe den Simon jetzt auch mal kennengelernt, weil der Kontakt kam da über Basti.
Fonsi hat gescoutet, wie immer.
Fonsi hat gescoutet für Co-Host und hat auf jeden Fall interessant seinen Weg in den Sport und wie er da involviert ist.
Guter Typ auf jeden Fall. Also wir haben ja jemanden gesucht, der sich richtig gut mit Gravel auskennt, richtig motiviert ist und sich ein bisschen artikulieren kann. Ich glaube, wir haben...
Das war schon schwer genug.
Ihr könnt dann ab nächster Woche selber euch ein Urteil bilden, ob wir das gefunden haben. Ihr werdet den Simon auf jeden Fall kennenlernen. Ich habe ihn schon kennen und mögen gelernt.
Genau.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Andi, du rutschst heute so unruhig auf deinem Stuhl hin und her. Was ist los? Beine schon wieder schwer?
Boah, ja... Die Beine auch, aber die sind nicht so das Problem. Ich mache aktuell viel Core-Training und Kreuzheben und untenrum ist bei mir alles fest.
Jo, absoluter Klassiker. Aber bevor du hier komplett aufgibst, habe ich noch was für dich. Und für alle da draußen, die morgen nicht schon wieder im Besenwagen landen wollen. Unseren heutigen Partner Blackroll.
Ah, mein Retter in der Not. Ich sag's dir, ohne die Faszienrolle würde ich aktuell an manchen Tagen gar nicht mehr mich bewegen können.
Aber Blackroll ist mittlerweile ja viel mehr als nur die Rolle, die wir eh schon alle zu Hause liegen haben. Die haben ein komplettes Regenerationsuniversum am Start. Angefangen bei der Fascia Gun, diese Massagepistole, mit der du dir punktgenau die verhärteten Waden durchkneten kannst, bis hin zum Recovery-Kissen für besseren Schlaf. Und Schlaf ist ja bekanntlich immer noch das Wichtigste für die Regeneration.
Boah, ja, da hast du mir echt was Gutes empfohlen mit der Massagepistole. Die liegt bei mir auch auf dem Nachttisch. Also im Bett liegen, Doku anmachen und alles bearbeiten damit. Absolut das Beste. Mein Schlafzimmer ist aber mittlerweile auch ein einziger Blackroll Showroom.
Ja, this is where the magic happens. Tjo, wer hart trainiert, muss eben auch smart regenerieren. Und das Beste, für alle, die bei uns im Besenwagen mitfahren, haben wir natürlich was mitgebracht. Mit dem Code Besenwagen, komplett groß geschrieben, bekommst du satte 10% Rabatt auf das komplette Sortiment.
Sehr schön. Also geht einfach auf blackroll.com, packt euch den Warenkorb voll, gebt Besenwagen ein und macht eure Beine und alles andere wieder frisch.
Wer rollt, der fährt. Der Link in den Shownotes und jetzt weiter geht's. So, haben wir noch irgendwas? Ja, Wattbüro, erste Runde 2026 geschafft. Wir haben gesagt, in der ersten Runde der Monumente 2026 machen wir eine Gesamtwertung und verlosen mit Hammerhead 3 Head Units, also Carews, an die besten 3, die punktbesten 3. Wir werden die natürlich kontaktieren, die stehen jetzt fest. 77 Punkte, 73 Punkte, 72 Punkte ist zum Glück auch klar. Wir müssen jetzt hier kein Los mehr entscheiden lassen. Gewonnen hat Moha 11, dann L'Enfer de Deux ist Zweiter geworden und Johart Dritter. Wie die jetzt genau heißen, kann ich euch leider nicht sagen. Wir müssen hier mit den Handles in dem Tippspiel arbeiten. Aber ihr könnt euch freuen über ein Karoo. Wir kontaktieren euch über E-Mail und dann leiern wir die ganze Nummer an. Ich habe noch so ein bisschen, ja, ich glaube, jetzt bei Lüttich Bastogne noch mal so ein ganz klein bisschen Statistik hier. Gab es ja ein Podium, das man vielleicht voraussehen konnte.
Habe ich auch getippt.
Ja. 154 Leute haben Pogacar als Sieger getippt, 104 Leute haben Paul Sexas auf Platz 2 getippt und 102 Leute, fast genauso viel, haben Remco Evenepoel auf Platz 3 getippt. Wir kommen gleich noch auf den genauen Ausgang dieser Veranstaltung. Ich glaube, bei Remco Evenepoel war es ja dann tatsächlich noch am knappesten. Da hätte ich tatsächlich eine Weile lang gar nicht mehr mit gerechnet. Aber er hat dann doch sein taktisches Geschick noch für einen dritten Platz verwenden können.
Ja.
Yo, danke fürs Mitspielen. Es könnte bei der anstehenden Grand Tour weitergehen. Mal sehen. Wir lassen es euch wissen. Radrennen. Bevor wir zu Lüttich Bastogne kommen, was jetzt hier so den Hauptteil dieser Besprechung ausmachen wird, kam in der Woche davor noch eine News ans Tageslicht. Es werden jetzt öfters im Radsport seit 2 Jahren oder so Lifetime-Verträge gemacht. Ich glaube, Wout war der Erste, der das announced hat. Dann kam Mats Pedersen,
Okay, ich dachte andersrum.
Wout, ne?
Nee, erst Mats, oder?
Erst Mats? Andreas Schauf nickt oder schüttelt mit dem Kopf.
Ich glaube, der Erste war Wout.
Ja.
Dann gab es diese Meldung über Mats Pedersen, die aber nicht so korrekt ist.
Das kann Andreas Schauf aus zurechnungsfähiger Quelle bestätigen. Die ist nicht ganz richtig.
Der hat einen Lebensvertrag mit Corso, aber sonst nicht.
Corso behält sich doch vor, hier nochmal
einzuschreiten. Nee, also um jetzt, also Mats hat schon, glaube ich, einen Zeitpunkt in seinem Kopf, an dem er seine Karriere beenden will. Mhm. Und bis zu diesem Zeitpunkt geht der Vertrag auf jeden Fall. Also so ist es auf Papier geschrieben, wenn er sich, glaube ich, umentscheidet. Ne? Dann wird das vielleicht auch anders sein. Aber es ist auch nicht in naher Zukunft, also keine Sorge. Wir werden noch ein paar Jährchen mit Mats Pedersen das aber Vergnügen jetzt, haben.
Da jetzt trotzdem ganz kurz die Frage, die Zahl ist nicht öffentlich, oder? Also das Jahr?
Nee. Also okay. Muss ich jetzt hier auch nicht öffentlich machen. Aber
nee, ich hab jetzt so
gleich noch eine Frage. Das Team hat es dann so gesagt, ne? Also ja. Weil im Prinzip geht es ja dann bis zu seinem Karriereende, sagen wir mal so.
Bis
so
zu
ist
seinem
die Vereinbarung, ja.
Nicht 100%ig definierten Karriere.
Aber ist ja im Prinzip wahrscheinlich die gleiche Vereinbarung, die ein Wout van Aert hat. Also ich glaube nicht, dass der bis
genau,
zu seinem
das,
Lebensende bei Wismar unter Vertrag sein wird. Also vielleicht das, ja schon. Ne? Ich weiß ja nicht, was seine Pläne sind.
Ja, jetzt kommt ja Remco dazu. Und Remco hat nicht mit Red Bull Bora Hansgrohe einen Lifetime-Vertrag gemacht, sondern mit Specialized.
Ja.
Also die anderen zwei haben mit Teams Verträge gemacht und Red Bull mit einem Versprecher mit einem Ausrüster. Das bedeutet, Remco könnte schon nochmal Teams wechseln, müsste dann aber Specialized mitnehmen. Denn im Moment ist dann, glaube ich, 2027 Red Bull auf jeden Fall das einzige Männerteam auf Specialized, so wie ich das sehe.
Ich habe dazu jetzt mal gerade mehrere Fragen. Hatte nicht Sagan auch schon so einen Vertrag? Boah, der ist ja bis ins Karriere, der ist ja nie Envy gefahren, ne? Der ist bei Total Energies Specialized.
Ja. Ich weiß aber nicht, ob das so öffentlich schon vertraglich abgesichert war oder ob Specialized da einfach spontan immer.
Also jetzt mal eine andere Frage. Also wie lange, also die Definition des Vertrags würde mich mal interessieren. Also was heißt, also heißt es nur aktive Karriere oder irgendwie auch danach? Keine Ahnung. Und vor allen Dingen auch so bei Wout ist es doch auch so, dass der Anteile hat an Supermärkten oder hast du den Supermärkte gehört? Also Franchise von diesen Supermärkten?
Nein,
das hatte ich zumindest mal gehört. Ja, weil das ist ja, welche waren der? Ist Wismar, ist Supermarkt, oder?
Nee, ist eine Software.
Jumbo war ein Supermarkt.
Jumbo, ja. Genau, war es zu Jumbo-Zeit, dass er, glaube ich, also okay, da, vielleicht habe ich es auch noch gehört, waren Gerüchte, dass er, weil es eben nicht sein Gehalt in dem Maße, weil das Budget nicht da war, er quasi dafür Franchise an einem Laden bekommen hat, also an einem Geschäft, weil das ein Franchise-Unternehmen ist. Keine Ahnung.
Hat nicht Remco für McDonald's in Belgien Werbung gemacht oder Burger King
Pizza
oder sowas?
Pizza Hut.
Hat er vielleicht auch eins bekommen? So eine Hütte.
So ja, als keine Franchise. Ahnung, du bist Manager. Du bist der Management. Also manchmal
ja, aber nicht von Remco Evenepoel. Also.
Nein.
Leider.
Nein, ich wollte generell jetzt gerade sagen, manchmal macht es auch Sinn, vielleicht auch anstatt Geld zu nehmen, irgendwie Anteile von Firmen, so wie
oder fürs Fahrrad
ja auch Anteile bekommen hat von Firmen.
Wie man ja, gesagt hat. Also ich kenne die Deals alle nicht. Klar habe ich auch davon gelesen, aber wie es jetzt genau aussieht, auch bei Remco, auch keine Ahnung. So ein Lifetime-Vertrag mit einer Brand ist ja auch eigentlich ganz okay, ne? Da wird danach dann halt irgendwie Ambassador für die. Was da jetzt für Ausstiegsklauseln gibt, falls er dann doch nochmal zu UAE wechseln würde. Ich glaube, so eine Frage haben wir bekommen als Feedback darauf. Wie das sich dann verhalten würde, du, keine Ahnung. Also das kann sein, dass der Vertrag irgendwie bindend ist und sich Remco an Specialized Teams bindet. Oder es gibt da halt irgendeine Möglichkeit, aus so einem Vertrag auch rauszubekommen.
Es ist schon ein bisschen weird für einen 26-Jährigen, oder? Aber der jetzt so auch nicht so verwurzelt ist mit einem Team wie zum Beispiel Mathieu van der Poel, der auch einen Canyon-Lifetime-Vertrag, glaube ich, unterschrieben hat, der aber ja total mit dem Team Alpecin so verwurzelt und verbunden ist und sich das vielleicht jetzt auch gar nicht anders vorstellen kann und will und das passt, aber Remco ist ja erst seit dieser Saison da und ist ja dann tatsächlich nochmal, was ist denn, wenn es nicht läuft und Ineos oder UAE oder was auch immer? Hä?
Vor allem, was heißt also leicht?
Ich glaube nicht, dass, also dann würde sich eine andere Option wahrscheinlich ergeben, wenn Remco Evenepoel nach seiner Vertragslaufzeit sagen würde, ich gehe jetzt woanders hin. Im Endeffekt war es ja bei Peter Sagan, wie es Paul gerade schon gesagt hat, ähnlich. Der ist ja dann mit dem ganzen Tross an Fahrern, Betreuern und dem Radsponsor in das Team von Ralf Denk gekommen. Und ich denke mal, das war auch alles ein Deal und nicht so, dass erst Peter Sagan kam und dann der Radsponsor, sondern das ging wahrscheinlich Hand in Hand. Und so würde das dann vielleicht auch aussehen, wenn Remco Evenepoel das Team nochmal wechselt. Ansonsten spricht ja jetzt erstmal nicht so viel dagegen. Wie gesagt, also aus dem Vertrag kommt man eigentlich auch immer irgendwie wieder raus. Das ist wahrscheinlich nicht die Idee dahinter, aber ich kann mir vorstellen, dass das doch so auch ganz gut funktionieren kann. Also wer weiß.
Kann es sein, dass man sowas auch macht, ist alles Spekulation, ne? Um halt diese Summe, die ein Fahrer vielleicht wert ist, man einfach nicht in der Lage ist oder man nicht machen will, ist quasi einmalig, in dem Fall über 3 oder 4 Jahre zu zahlen, sondern es halt dann quasi als einfach länger zieht und der Fahrer eine längere Absicherung hat in der Firma. Weil ich finde diese Lifetime-Verträge, was auch immer Lifetime in dem Moment jetzt heißt, ne? Das, ich weiß auch nicht, ob Remco von Specialized bezahlt wird. Also wie dieser ganze Deal überhaupt läuft oder ob das jetzt erstmal nur eine Bindung ist und was weiß ich. Aber das ist irgendwie schon krass. Und um wie viel Geld muss es da eigentlich gehen, damit du das als Fahrer auch eingehst? Ne? Also dass du sagst, ich mach das. Auch in der Kommunikation. Weil du schließt ja potenziell schon ein paar Türen. So.
Wird schon eine leckere Summe sein. Ne? Sonst würdest du das halt nicht machen, wie du sagst. Ne? Also, es hängt ja auch immer ein bisschen was dran, aber bis jetzt war das ja eine ganz gute Zusammenarbeit für beide, ne? Also die, ich sag mal, alleine die Bilder von den Olympischen Spielen in Paris mit dem Specialized-Rad und so, das war schon ein ganz gutes Foto, was da entstanden ist. Und ich denke mal, dass er auch in den nächsten Jahren wieder Zeitfahrtitel holen wird, vielleicht auch eine Rolle spielen wird in Entwicklung und so weiter. Also die arbeiten ja auch schon gut zusammen. Ne? Also ich glaube, diesen zum Beispiel jetzt bei dem aktuellen Zeitfahrhelm von Specialized, diesen Ausschnitt vom Visier wurde ja auch mit Remco zusammen entwickelt quasi. Also von daher kann das ja auch immer für beide Seiten erstmal ganz gut sein, abhängig von allen finanziellen Geschichten, wenn man so eine enge Bindung dann eben hat, weil das Team, der Sponsor will natürlich auch immer, dass der Fahrer bestmöglich performt, hat vielleicht da nochmal ein bisschen extra Motivation, um irgendwelche Innovationen voranzutreiben, als jetzt einfach nur, wenn du ein Team sponsorst und so dein eigenes Ding machst, ne? Also ich finde ich finde es nicht so, weiß ich nicht, ich sehe da jetzt nicht so viele Nachteile, weil der wird schon immer ein Team finden und ist dann eben auch so ein großer Fahrer, dass er auch vielleicht den Radsponsor dann mitbringen kann, ne?
Deswegen bieten wir dir jetzt auch einen Lifetime-Vertrag an, Fossi.
Muss aufpassen, was du hier sagst, ne? Nicht, dass das bindend sein kann.
Ja, ich habe die Summe nicht gesagt.
Ist ja egal.
Ja.
Funny, but ich dachte mir nur eben, schade, dass keiner von uns so wertvoll ist, dass er so was angeboten bekommt.
Ja, geht ja immer um die Summe. Ne?
Also menschlich wertvoll natürlich, aber.
Ja, wir sind schon wertvoll, aber ja. Ich meine, guck mal, wie viele Weltmeistertitel Andi hinter sich stehen hat. Andi hat einen unglaublichen Wert.
Ja, ein bisschen. Finde ich
übrigens den krassesten Flex auch, dass du einfach in diesem Büro sitzt mit diesen ganzen
Trikots. Das sind noch nicht alle. Ich baue ja noch an meinem Streamingzimmer hier, da kommen noch mehr. Ja. Da sind ja jetzt nur ein paar Weltmeistertrikots. Das hier ist übrigens ein doppeltes. Das sind nicht zwei Titel, das sind zwei Weltmeistertrikots von Niklas Behrens, die hier stehen. Und wir haben noch ein paar Sachen hier in der Kiste, die eingerahmt werden müssen.
Aber das ist das Büro jetzt, ne?
Ja.
Ja.
Ich hätte nur einen Dyson.
Das hier ist übrigens von meiner Mutter. Also das kann ich mir auch nicht auf die Fahne schreiben. Also eigentlich ist nur das eine davon.
Wo wir jetzt hier so schon bei Corso sind und bevor wir dann zu Lüttich Bastogne kommen, ich habe heute gelesen, dass eine traurige Mitteilung, Joao Almeida den Giro nicht fahren kann.
Ja, das ist korrekt.
Weil da hast du schon drauf gesetzt. Jetzt musst du dir was Neues überlegen.
Ja, jetzt schon länger nicht mehr, aber klar hat man sich ja das Ziel gesetzt, Giro d'Italia dieses Jahr anzugreifen. Aber ja, es gab schon in der Saisonvorbereitung oder in der letzten Phase jetzt in der Vorbereitung früh Anzeichen, dass es nicht so gut läuft. Ich glaube, Katalonien-Rundfahrt hat man das dann auch sehr gut sehen können. Und ja, leider wissen wir immer noch nicht genau, was die Ursache ist. Aber reicht einfach nicht, um jetzt da beim Giro wirklich eine Rolle in der Gesamtwertung zu spielen. Und dann ist, glaube ich, jetzt auch erstmal der wichtigere Aspekt, da gesund zu werden und sich dann neue Ziele dieses Jahr zu suchen.
Weiß irgendjemand, wie das jetzt gelöst wird bei UAE?
Ich habe gerade bevor wir da drauf zu sprechen kommen, würde mich kurz interessieren. Also das heißt, er geht jetzt durch verschiedene Tests einfach durch, um jetzt rauszufinden, was mit ihm ist.
Ja, genau.
Also er trainiert und ist jetzt die ganze Zeit kaputt.
Das Medical-Team der Mannschaft drum kümmern. Er ist jetzt aus dem Höhentrainingslager, dem letzten für den Giro, ist auf jeden Fall abgereist und wird jetzt halt in den nächsten Tagen, Wochen durchgecheckt und dann muss man halt sehen, woran es jetzt gelegen hat und wie es weitergeht, ne? Ja, aber ich glaube, dass jetzt zum Beispiel Del Toro nach wie vor im Plan für die Tour de France drin ist.
Mhm.
Und dass, soweit ich weiß, jetzt eigentlich die GC-Optionen beim Giro d'Italia für das Team so ein bisschen überschaubar sind. Also ich glaube, Adam Yates geht zum Giro. Und ob sie da jetzt noch irgendwie als zweite Option, wirklich mit der Ambition hingehen, den Giro zu gewinnen, kann ich nicht sagen. Also vielleicht gibt's einem jungen Fahrer eine Chance, jetzt zu sehen, wie weit er kommen kann. Aber ich glaube, da sind ja auch noch genügend andere GC-Kandidaten, die für uns auf jeden Fall ein spannendes Rennen versprechen, ne?
Ich meine, das ist natürlich für so ein Team, was sonst immer irgendwo hinfährt, ne, um dann zu gewinnen, also auch um Gesamtwertung zu fahren, auch schon eine Umstellung, ne? Wenn du auf einmal vielleicht auch eher auf Etappensiege nur gehen musst, ohne jetzt einen klaren, ernsthaften Leader.
Ja. Ja, aber was willst du machen, ne?
Ich finde es halt mal so. Ja, genau. Ich finde es nur, ja, finde ich spannend. Also, die werden schon ihre ein, zwei Etappen gewinnen auf jeden Fall.
Ja, bestimmt. Also, wie gesagt, ne, ich kann dir jetzt das genaue aufgebaut nicht sagen, aber man hat ja auch in der zweiten Reihe so ein paar Jungs da in der Mannschaft, von denen man noch gar nicht weiß, wie können die eigentlich, wo können die landen, wenn sie frei fahren? Und vielleicht haben sie doch noch irgendwie einen Podiumskandidaten oder einen, der zumindest die Möglichkeit im Laufe des Rennens bekommt, da aufs Podium zu fahren. Also ich weiß jetzt nicht, wie sicher er mit einem Start ist, aber einen Jan Christen zum Beispiel haben wir jetzt noch nie gesehen, ernsthaft über 3 Wochen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal eine große Rundfahrt gefahren ist. Und also wäre ja vielleicht dann für so jemanden eine Möglichkeit, jetzt einfach mal zu gucken, okay, wir haben jetzt keinen richtig designierten Leader dabei. Vielleicht wird aber auch Adam Yates der Leader und macht seinem Bruder gleich und gewinnt nochmal den Giro. Also,
ist er jetzt auf jeden Fall jemand, der ein Podium fahren kann beim Giro?
Ja, ich glaube, es hat so ein, du hast ein ewig langes Zeitfahren beim Giro, ne? Das kommt ihm jetzt vielleicht nicht so entgegen. Mhm. Aber ansonsten. Ja,
so schlecht also, ist er aber auch nicht in Zeitfahren, ne? Also, aber klar.
Ja, er hat auf jeden Fall schon mal gute Zeitfahren gehabt, ne?
Ja.
Aber jetzt in letzter Zeit war er jetzt nicht mehr so ganz vorne mit dabei. Aber klar, wie gesagt, also möglich ist alles, ne? Also ich will es jetzt gar nicht ausschließen, dass der jetzt einfach die Leaderrolle übernimmt.
Gut, nächste Woche Vorschau. Ich würde sagen, also vielleicht, ich weiß es noch nicht 1000%, aber ich glaube, ich werde am Start sein. Andi wird auch da sein.
Ich denke, wir nächste Woche schon da?
Ja, nächste Woche ist schon die Woche vorm Giro. Also der geht Freitag schon los.
Okay, krass.
Schöner Bulgarien. Also,
ich habe eben den Billigflieger gecheckt, den Andi mir da empfohlen hat. Und ich kann entweder dienstags oder donnerstags dahin fliegen.
Machst du natürlich Dienstag, ne? Schön Straße.
Ja, nee, ich glaube nicht. Also ich komme erst Montag zurück aus Girona. Also wenn dann Donnerstag. Kann auch sein, dass ich irgendwas noch mitbringen muss, last minute. Also
hast du
eine
offizielle Aufgabe da oder fliegst du hin, um zu gucken?
Also Feedback einholen, natürlich immer irgendwie Beziehungen zum Team und so, Beziehungen mal kurz zum Veranstalter, wo wir ja auch irgendwie Sponsor sind bei diversen Rennen. Und also, dann.
Seid ihr Giro Hauptsponsor, weißt du das?
Nein, Giro sind wir gar nicht Sponsor, aber
Rose halt
bei anderen Rennen und ja, es ist ja für die Marke das erste Mal bei einer Grand Tour. Da ist schon nicht schlecht, wenn auch einer da ist. Und ich weiß nicht, die Johnny Milan startet. Aber der dicke Gronewegen war jetzt nicht so schlecht dieses Jahr. Und lass es 15-20% sein, der schießt die erste Etappe ab, dann willst du da lieber da gewesen sein als Bastian Marx und Rose-Mitarbeiter.
Besser ist das. Ich will
kann
jetzt
ja
auch nicht die Hoffnung zu sehr nehmen. Aber
Habt ihr pinke Räder dabei?
Bei Basti bringt einfach seins mit.
Ja. Genau.
Nur für den Fall.
Die Größe müsste passen.
Die passt tatsächlich, ja. Die passt tatsächlich. Ja, ich kann das ja dann fahren, weißt du? Wenn es einmal gebraucht ist, so, es wird ja nur einen Tag gebraucht, wenn es gebraucht wird.
Ey, das muss wie damals bei, wo war das, bei Milram und bei, ja, ich glaube bei Bora war das schon ein bisschen so, die Räder wurden produziert und die waren schon verkauft, bevor wir die gefahren sind, so ungefähr.
Ich kann dir auf jeden Fall noch ein Hotel schicken, in dem wir sind. Ich bin echt schon gespannt. Das ist ein Ultra All-Inclusive. Ich weiß nicht, was es heißen soll.
Ultra All-Inclusive. Das ist die offizielle Bezeichnung.
Das ist die offizielle Bezeichnung.
Ultra All-Inclusive. Klingt gut.
Ja.
Klingt sehr gut.
Ich war noch nie da. Ich bin gespannt. Ist ja immer sehr spannend mit dem Giro d'Italia, wo die in den letzten Jahren so waren. Ja.
Ja, also das Team hat auch noch keine genaue Reiseplanung. Also die Verteilung von den PKT-Teams da, die wird, glaube ich, auch erst last minute gemacht.
Die wird noch gewürfelt gerade.
Ja. Aber es wird ja schon in diesem Ort sein. Ja, es wird spannend. Ihr werdet es hier auch erfahren, wie diese Reise jeweils gelaufen ist. Leider habe ich keinen Platz mehr in der Cessna, mit der Andi dahin fliegt.
Propeller. Propellerflugzeug. Wizz Air.
Also musst du eigentlich auch treten? Also ist das, wie dieses, habt ihr das gesehen auf
Instagram? Hoffentlich nicht, Paul. Ich schaffe es so 5 Minuten.
Wie bei den Feuersteins.
Ey, ganz ehrlich, 5 Minuten, also respektabel, das ist schon ganz schön lange. Ich weiß nicht, gab ja mal irgendwann den, wann war das, in welchem Jahrhundert, als sie das versucht haben? Ich weiß nicht, ob der 5 Minuten geschafft hat zu fliegen.
Nee, also ob das Ding dann 5 Minuten fliegt, weiß ich nicht, aber länger als 5 Minuten könnte ich nicht fahren.
Mhm. Ja, nur zum vom Boden wegkommen. Ja, kommen wir zu 3 Minuten 45. Was jetzt der Com an der Redoute ist.
Was denkt ihr, wie sehr ärgert Poggi, dass er eine Sekunde langsamer ist als Sexas? Da hoch.
Ja, das ist natürlich, ja, stimmt. Die sind zusammen also hochgefahren.
So sehr, dass er das nochmal holen will, glaube ich.
Ja. Ich werde jetzt mal kurz, unterhaltet euch mal kurz schon mal, teasert bitte dieses Rennen schon mal ab und ich versuche gerade mal Paul und Andis Zeit an der Redoute rauszufinden.
Ja, also ja, ich glaube meine, ich glaube meine schnellste Zeit ist aus dem U23-Rennen, was ich damals gefahren bin und nicht bei den Profis und das müsste auch nicht da sein, aber ich habe das Gefühl, wir sind mittlerweile dabei angekommen, dass in der nächsten Produktionszyklus für die Komponentenhersteller, die einfach die Umwerfer komplett weglassen. Also dass wir irgendwann an dem Punkt sind, dass sie selbst im Gruppetto hinten nur noch mit großem Blatt durch die Gegend fahren, weil die Rennen mittlerweile so schnell sind.
Ja, kann sein.
Die,
ne?
Jungs fahren mittlerweile ein großes Blatt, wo wir damals, das ist natürlich jetzt auch schon über 10 Jahre her, also ich höre mich gerade schon echt an wie so ein alter Mann, aber da hast du nicht dran gedacht, diesen Umwerfer auch nur anzutippen. Weißt du? Und da fahren die jetzt, klar, natürlich die beiden vorne, die sieht man hauptsächlich, hinten, die sehen auch schon ein bisschen mehr gequält aus, aber das ist so krass, die Geschwindigkeiten, die da mittlerweile fahren.
54. Ja, genau. Das ist für mich eigentlich die Zahl, die noch beeindruckender ist als diese ausgerechneten 8, schieß mich tot, Watt pro Kilogramm, die zwei darauf gefahren sind oder darauf gefahren sein sollen. Aber ein 44,5er Schnitt, Alter, auf der Strecke, das ist für mich einfach, das ist krass, Mann. Also, ich meine, es kam natürlich dann am Ende auch den Fahrern entgegen, aber so groß waren dann die Unterschiede auch nicht. Also, wenn du überlegst, dass dann halt auch auf Platz 3 oder ne, eben noch hier Georg Zimmermann, der dann in der Gruppe danach, glaube ich, kommt, auf Platz 26, die fahren ja auch noch alle über einen 44er Schnitt, ne? Also.
Vor allem, was das, das Krasse
echt,
ist.
Echt hart.
Du musst ja so viele Dinge jetzt auch überdenken. Also dieses ganze Thema, ey, bei solchen Rennen früher so leicht wie möglich. Also Bergrad, weißt du? Also überall Gewicht runter jetzt. Das ist ja so schnell. Du musst ja einfach Aero, klar Gewicht auch, aber vor allen Dingen auch Aero. Das ist ja so krank schnell, Mann.
Ja, aber das ist, ich meine, Aero siehst ja kaum noch irgendwie flachere Laufräder als 4-5 Zentimeter, oder?
2016 war nicht mehr U23, Paul Voss.
Nein, sage ich ja, meine Schnellzeit muss aus der U23-Zeit sein.
Nee, also, und nicht aufgezeichnet, meinst du?
Ja, klar.
Ah, schade.
Glaube,
ja. 2016, 5,54, aber man muss dazu sagen, mit einem 150er Puls, also du bist da nicht mehr. Du warst da nicht mehr mit dem Messer zwischen Zähnen im Rennen. Nee.
Aber trotzdem, ich hätte das auch nicht über 2 Minuten schneller hochfahren können, wenn ich gewollt hätte. Also davon mal abgesehen.
Es waren 366 Watt.
Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir reingehen wollen bei dem Rennen. Ich bin einfach bei so vielen, was ich irgendwie so mitgenommen habe, was die beiden gemacht haben, auch was Pogacar gemacht hat, irgendwie so überwältigt. Also, ja, ich weiß, vielleicht wollt ihr mehr über das Rennen noch reden. Also ich habe eher so Punkte, also Dinge, die ich rausziehen will daraus.
Ganz kurzer Abriss, aber die meisten, bis hier Donnerstag diese Folge rauskommt, wenn man Radsport interessiert ist, hat man meistens was mitbekommen von Luis Bastogne. Also ich habe jetzt auch nur mal so anhand von Interviews das Ganze kurz rekapituliert. Es muss wirklich von Anfang an sehr schnell gewesen sein. Ich habe ein Max Schachmann-Interview heute gehört auf der ARD, der wirklich auch nicht ganz genau wusste, mit was er das vergleichen soll. Er ist 30. geworden. Ich glaube, bester Deutscher war Georg Zimmermann auf 25. Sechs, oder so.
26. Meinte Andi gerade 26.
Und er meinte so, es geht normalerweise in so Rennen viel um Positionierung und Technik und so weiter. Und an dem Tag ging es eigentlich gar nicht darum, es ging nur um Beine und Treten.
Ja.
Wenn du konntest eigentlich nur mit absolut Gewalt mal einen überholen, um irgendwie eine Position gut zu machen, aber ansonsten hat es reine Kraft entschieden und er war so ein bisschen ungläubig. Aber er ist immerhin 30. geworden, ne? Was ja dann schon im sehr weit vorderen Prozentsatz dieses Starterfeldes ist. Dann habe ich ein Interview von Tadej Pogacar gehört, wo er meint, ja, also dieser Split 100 Kilometer vor Ziel ist entstanden und wir waren da mit fast der kompletten Mannschaft eben im falschen Teil des Feldes. Haben auch kurz ein, zwei Minuten so ein bisschen Panik gehabt, aber uns dann besprochen und gesagt, okay, wir sind alle zusammen, wir fahren das auf jeden Fall wieder zu und sind das dann eben kontrolliert zugefahren, um dann wieder dieselbe Situation zu haben wie immer. UAE fährt eben das ein Leadout für Pogacar, sagen wir es so. Als ich eingeschaltet habe, war es auch schon so weit. Ich glaube, das waren noch so 70, 80 Kilometer to go. Mhm. Dass eben Remco Evenepoel im ersten Teil des Feldes da war, haben manche für spektakulär empfunden, wurde aber dann anscheinend von der Besatzung des UAE-Teams und so weiter gar nicht so eingeschätzt und ob man da hätte mehr machen sollen. Ich glaube, Remco war auch nur mit Nico Denz da vorne vertreten, ja, der dann all out gefahren ist.
Also ich muss mal kurz dazwischen grätschen, Gruppe, die ist schon, das Feld hat es direkt von Anfang an geteilt. Die sind 100 Kilometer lang, glaube ich, ungefähr, oder noch mehr dann, ne, sind die hintereinander hergefahren. Also das kam sehr, sehr früh im Rennen und deswegen war es halt auch so schnell, ne, dass eben hinten waren ja UAE und vor allem Decathlon, die gar keinen Fahrer dabei hatten. Ich glaube, UAE hatte einen vorne bei den 55 Mann, die es dann waren. Und die sind dann natürlich hinten, haben das dann direkt kontrollieren müssen. Und vorne sind halt die Fahrer, insbesondere Nico Denz, ich weiß nicht, wer von Ineos, glaube ich, Laurens de Plus, die eben mit Evenepoel und zum Beispiel Bernal auch ein paar gute da vorne hatten. Die haben dann halt maßgeblich da vorne gearbeitet. Ich glaube, Quickstep hat sich ja noch sehr beteiligt, zumindest zu Beginn. Und dadurch war es einfach ein brutales Rennen, was natürlich auch immer am Ende Pogacar in die Karten gespielt hat. Ne?
Ja, das sagt eben Max Schachmann auch, ob das jetzt so schlau war, das so zu machen, weil man eigentlich ihm ja genau den roten Teppich schon wieder auslegt.
Ja, gut, aber UAE hat es so gemacht, so mussten sie halt nachfahren, sonst wären sie halt am anderen Ende des Feldes oder ja vorne an der ersten Gruppe gefahren. Also ich glaube, das ändert nicht so viel. Ob sie da fahren oder da fahren, die fahren halt.
Am Ende musst du trotzdem versuchen, das Rennen so leicht wie möglich zu machen, ne, wenn du gegen ihn fahren willst, dass du halt, ich weiß nicht, ob sie so schnell gefahren wären, wenn sie das nur das normale Feld, also das Feld von vorderer Position kontrolliert hätten. Weil ich glaube, freiwillig wären die nicht ein 44er Schnitt gefahren über den Tag, ne? Weil es war jetzt auch viel, viel schneller als die letzten Jahre. Also es war keine Ausgabe in den letzten paar Jahren, die da ansatzweise rankam.
4 km/h schneller, ne?
Nee, 2,5.
Ja, also ich glaube so 41 noch was war mal so der schnellste Schnitt. Und jetzt sind sie halt fast 44,5 gefahren. Also klar, die Taktik von UAE wird immer sein, das Rennen schwer zu machen. Ob es dann so schwer gewesen wäre, aber ich bin da auch ganz bei der Meinung von Max Schachmann, dass das eigentlich am Ende wieder Pogacar auch in die Karten gespielt hat. Aber man muss ja sagen, was ja eigentlich auch beachtenswert ist, dass trotzdem eine ganze Menge Fahrer einfach so ein Riesenniveau mittlerweile haben, dass die eben alle, ne, das Rennen in der Zeit beenden. Und ich glaube, das hat man auch beim Flash Wallon schon irgendwann gesehen, was ja zum Zuschauen einfach auch immer super langweilig aussieht, weil du denkst halt, ja okay, bis zum letzten Berg passiert ja auch nicht viel. Die fahren aber vorher schon auch wirklich richtig, richtig schnell Rad. Nur es schaffen halt mittlerweile über 100 Leute bis zum Fuß von der Mur de Huy beim letzten Mal rauf ranzufahren, weil das Niveau halt einfach insgesamt auch so groß ist, ne? Also es ist schon, natürlich war Pogacar wieder beeindruckend, aber auch das Rennen an sich war schon sehr beeindruckend, mit was für einem Niveau einfach das Peloton da mittlerweile unterwegs ist.
Ja. Ja, ich fand's auch einfach krass. Krass beobachten. Vor allem, wenn du dann, du siehst ja vorne, als sie dann weg waren, Seychelles und Poggi, und dann guckst du hinten und das sieht ja aus wie Kraut und Rüben, ne? Aber du weißt, also im Verhältnis, also die sind ja richtig am Kämpfen. Da ist ja alle Kontrolle weg, auch wenn die berghoch fahren, da ist ja nicht mal Rad an Rad, sondern da entstehen Lücken. Ja, das ist brutal, wie du schon sagst, die fahren aber auch schon viel schneller, als alle vorher immer gefahren sind. Und das ist einfach, krass. Also ja,
das, ich finde,
die beiden, oder bis jetzt immer eigentlich nur Poggi, der lässt, eigentlich ist es gut, dass der andere Paul jetzt da ist, weil der noch ein bisschen mehr Kontext auch liefert, finde ich, noch so ein Ticken mehr. Aber es ist einfach, es macht es noch viel krasser, fast.
Es erinnert mich so ein bisschen an, es ist noch so, ich habe noch überlegt, ob wir das im Allgemeinteil hier behandeln, ich habe es dann aber auch wieder vergessen, es war so ein anderes Ausdauer-Event am Wochenende, wo auch einer schneller war als alle anderen
und zwei
dann den absoluten Fail-Platz gemacht hat. Der dann einfach der zweite Mensch der Welt war, der einen Marathon unter 2 Stunden gelaufen ist. Leider 10 Sekunden im selben Rennen beim ersten auch.
Nächste Runde, Trainingrunde. Gesponsert.
Heute ist mal wieder Prep My Meal unser Partner und ich freue mich mittlerweile richtig drauf, weil am Anfang, als wir Prep My Meal als Partner bekommen haben, war ich ein bisschen traurig. Ich hatte nicht so ein großes Eisfach zur Verfügung und Prep My Meal, das sind ja Fertiggerichte, die tiefgefroren zu dir kommen. Du kannst dir einen Wunschlieferungstag auswählen und kannst dir dann die verschiedenen Boxengrößen je nach deinem Bedarf zusammenstellen und dir nach Hause liefern lassen. Wie gesagt, das kleine Problem mit dem Eisfach habe ich jetzt gelöst. Und zwar habe ich ein riesen Eisfach im Büro und da sind die Sachen natürlich besonders praktisch, weil hier kann ich mir nicht direkt ein riesen Gericht zusammenstellen und kochen, sondern schieb mir das Ding einfach hier in die Mikrowelle oder in den Ofen, je nachdem. Ich bin ja ein Riesenfan von der Proteinpizza. Die habe ich hier mir schnell gemacht und bin jetzt hier auch im Büro immer bestens versorgt.
Yo, nachdem ich ja jetzt auch, wie alle wissen, dieses Jahr mit Trainingsplan trainiere, sind jetzt die meisten meiner Einheiten in der Woche strukturiert und, was soll ich sagen, die Kaffeekuchenpause, die fällt öfters mal aus, weil ich halt meine Intervalle schrubbe. Komm dann nach Hause und dann ist ja gut, wenn man auch direkt was hat, was im Optimalfall noch sinnvolle Nährstoffe mit sich bringt. Und da ist Prep My Meal, denke ich mal, so mit das Beste, was man machen kann. Hoher Proteingehalt, 100% natürlich und das Ganze geht halt in schneller als in 8 Minuten zu Hause. Ja, es gibt XXL-Gerichte auch, was dann theoretisch auch 2 Portionen sind. Ich hau mir dann gerne mal relativ viel rein. Und die Gnocchi mit Lachs würde ich jetzt mal so zur Empfehlung geben.
Ja, gibt auf jeden Fall eine ganz geile Auswahl. Ihr könnt euch das zusammenstellen, 6, 12, 18 oder 24 Boxen, könnt ihr euch regelmäßig liefern lassen oder auch nicht. Checkt das Ganze mal aus. Wir haben einen Link in die Shownotes gepackt. Geht drauf auf prepmymeal.com und gibt den Code Besenwagen ein. Da gibt es dann mindestens 5% Rabatt auf die Boxen. Und je größer die Box, desto größer ist auch der Rabatt.
Genau, Code Besenwagen, komplett groß geschrieben, auf dem Link in unseren Shownotes.
Ja, also ich meine, es ist ja jetzt eigentlich schon über Jahre in verschiedensten Sportarten, dass das Leistungsniveau einfach steigt. Ich fand ein bisschen, also ich meine, wir brauchen uns als im Radsport hier nicht, mit der Vergangenheit braucht man sich nicht groß zu beklagen, aber ich fand auch wieder beachtenswert, wie so die Reaktionen sich unterschieden haben. Beim Marathon war es dann so, oh wow und krass und was für eine Riesenleistung und im Radsport war natürlich dann wieder jeder x-te Kommentar irgendwie, ja, Doping und so weiter. Na, also ich, oh,
ich glaube tatsächlich, ich habe schon auch relativ viele Doping-Kommentare gelesen
bei Marathon-Ding. Ja, ich weiß nicht, ich jetzt.
Ich habe gelesen, zum Beispiel.
Ich habe jetzt nicht unbedingt auf Social Media da die Kommentare zugelesen, sondern in anderen Plattformen.
Ich kann es ehrlich, ich finde diese ganzen Diskussionen. Also ganz, ich glaube, man kann es abkürzen.
Ich will jetzt eigentlich jeder, auch was anderes hinaus. Ja. Ich will gar nicht in diese Rechtfertigungsdebatte oder wie auch immer. Ich bin ja durch meinen Job ziemlich nah dran an den Teams und weiß so, wie die arbeiten. Und ich kann es allen jetzt hier nochmal versprechen, das ist auf jeden Fall noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, was wir hier erreicht haben mit der Performance, weil da geht es manchmal immer noch, wie Kraut und Rüben war eben die Bezeichnung, also wie manche Teams ihre Performance ja, versuchen zu managen, ist einfach noch weit von dem entfernt, was man machen könnte. Und ich glaube, da kommt einfach noch mal eine Menge, ob wir es jetzt in der Spitze so sehen, aber wir werden auf jeden Fall dann noch, ja, das wahrscheinlich noch mal ein paar km/h schneller wird. Allein durch die, dass noch mehr Fahrer einfach auf einem noch besseren Niveau fahren werden.
Ja, wenn da jetzt schon ein 19-Jähriger ist und der fährt fast so schnell wie der Allerschnellste, wo man ja davon ausgehen kann, dass der vielleicht auch noch mal mit 20 ein km/h schneller fährt, wenn er mal eine Grand Tour gefahren ist oder zwei.
Ja.
Also hat man ja so traditionell die Erfahrung, dass das auch noch mal so ein bisschen zügiger macht hinten raus. Es ist ja geil. Also das ist ja eigentlich das Hauptoutcome von diesem Rennen. Poggi hat an der Redoute versucht, alle abzuhängen und hat da halt einen nicht abhängen können. Und dann hatten wir alle kurz die Hoffnung, dass er das auch bis ins Ziel nicht schafft, aber hat es dann doch noch hingekriegt. Aber der hat es dann auch noch geschafft, alleine ins Ziel zu kommen. Und,
ja. Aber bevor wir jetzt den Paul irgendwie hochloben oder feiern, auf den Zug aufspringen, auf den jetzt alle schon aufgesprungen sind, in Frankreich zumindest mal, was man echt auch nicht vergessen darf, ist, dass Pogacar, seitdem er so quasi von Vingegaard zerstört wurde bei der Tour, wonach er einfach neu zurückgekommen ist und ein anderes Level war, nenn mir mal, also wie viele von seinen KM, wie viele Renntagen er seitdem hatte er, wo er sich komplett ausbelasten musste. Also wo er selber so fahren musste, um jemanden wirklich an seinem Limit noch abzuhängen. Da fällt mir jetzt gerade Roubaix ein, wo er es nicht geschafft hat. Da hat er aber auch dreimal, also selber irgendwie auch Schaden, aber auch kein perfektes Rennen. Aber wie oft passiert das? Selbst bei Flandern, klar, ist er da am Limit. Aber
hat er doch dieses Jahr tatsächlich einige von diesen Tagen gehabt, glücklicherweise. Also Sanremo hat er auch einen nicht abhängen können.
Ja, aber Sanremo darfst du nicht vergessen, wo er immer gekommen ist.
Ja. Also,
wie viel Arbeit er gemacht hat. Aber das Ding jetzt, wie er da, also ich meine, wir kommen ja gleich zu dem Watt pro Kilogramm vielleicht noch zu sprechen, aber ich glaube, Poggi muss das so selten machen bis jetzt, dass ich auch nicht denke, dass da, wo er jetzt gerade ist, dass das sein Maximum ist. Der wird jetzt auch noch mal besser werden, weil der wird jetzt eigentlich mal gefordert. Tief in einem Rennen drin. Ja.
Er hat ja auch selber gesagt, er hat sich im Kopf schon mit dem Sprint auseinandergesetzt.
Ja.
Das bedeutet, dass er ja Redoute auch schon so gefahren sein muss, alles, was geht, so ungefähr. Und dann dachte er so, okay, das war jetzt so stark, ich komme jetzt zusammen mit dem an und ich hab keinen Bock, den Sprint zu verlieren wie bei Roubaix, und hat schon so über den Sprint nachgedacht.
Was ich halt krass finde, ich kann mich halt an keine Situation erinnern. Ist ja auch noch was anderes, wenn du selber quasi von vorne fährst und jemand muss versuchen, hinterher zu fahren, was ja psychologisch ein Ticken einfacher ist, weil du hast ein Ziel vor Augen, als wenn du jetzt einfach von vorne das Tempo so schnell wie möglich. Und ich freue mich darauf, wenn Seychelles nochmal diesen Sprung macht nach seiner ersten Grand Tour, sei es dieses oder nächstes Jahr, und wir haben wirklich so ein, ist es schon auf Augenhöhe, aber noch nicht so richtig, weil du siehst ja bei solchen Rennen, halt Poggi, der kann halt da nochmal wegfahren. Der ist die längeren Führungen gefahren von den beiden. Der hat das Tempo bestimmt. Der ist einfach noch besser. Aber da ist halt jetzt gerade einer, der sehr wahrscheinlich viel, viel schneller, als man erwartet hatte, reinkommt.
Und genau.
Da bin ich eigentlich gespannt, was da jetzt noch passiert, auch bei Poggi, auch bei UAE. Die müssen jetzt alle drüber nachdenken, was machen wir in den nächsten 2-3 Jahren oder im nächsten Jahr schon. Also es kann ja Status Quo, wie er jetzt war, funktioniert auch bald nicht mehr.
Wie kaufen wir den?
Ja, das wird hoffentlich nicht passieren.
Ja, also ich hoffe ja, dass da, ich habe es in dem Podcast auch schon immer mal wieder gesagt, dass ich da sicher bin, dass in den nächsten Jahren immer wieder Leute kommen, die auf verschiedenem Terrain da challengen können. Dass man natürlich jetzt so ein Ausnahmetalent so schnell, ne, also ich meine wirklich jetzt mit 19 Jahren schon auf dem Niveau sehen, weil der wird nächstes Jahr schon nicht mehr so abgehängt werden. Also ne, was haben dem dieses Jahr, haben dem 500 Meter, glaube ich, gefehlt am letzten Berg, wo ihm dann wirklich der Motor ist ja noch nicht mal recht wirklich geplatzt, wo er das Tempo dann einfach nicht mehr mitgehen konnte, aber es waren am Ende 500 Meter, ne, wenn er da drüber fährt, dann wird es auch schwer, ihn dann in der Bergab oder Flachen abzuhängen.
Und der ist ja letztes Jahr, also ne, das ist quasi irgendwie seine gefühlt zweite Saison, letztes Jahr bei Tour of the Alps kommt der zum ersten Mal überhaupt in die Verlegenheit, eventuell eine Etappe gewinnen zu können und lässt damals, glaube ich, noch seinen etwas älteren Teamkollegen den Vortritt. Die kommen zu zweit an und er wird da Zweiter und das wäre sein erster Profisieg gewesen. Ich glaube, der hat ja diese Saison erst seinen ersten Profisieg geholt. Mhm. Und jetzt, es läuft ja, also der hat ja auch jetzt relativ schnell gemerkt, in diesem Winter ist was passiert und er kann da irgendwie, wie viele hat er jetzt, wie viele Siege hat er? 5, 7?
Ja, ich glaube, insgesamt 7 Siege mit Gesamtwertung, ne? Ja.
Aber ich glaube, dass halt aus dem, was jetzt gerade passiert, einfach viele Folgen für Pogacar auch sehen werden, zwangsläufig. Also erstmal, ich weiß nicht, ob er das weiterhin machen kann, dass er die Kopfsteinpflaster-Klassiker fährt und dann in die Ardennen geht und denkt, das funktioniert so einfach, weil man darf auch nicht vergessen, dass er halt jetzt auch gerade 2 Kilo mehr mit sich rumschleppt, als er idealerweise haben müsste für solche Rennen. Also das Aussagen, die man so hört, auch was das Tourgewicht angeht. Und natürlich ist es eine andere Vorbereitung. Der hat, man sagte, Zegers hat noch keine Höhe gehabt, Poggi hat auch noch keine Höhe gehabt. Also die sind sich auf einigen Dingen sind sich natürlich auch schon, oder? Poggi hat noch keine Höhe gehabt dieses Jahr, oder? Kann das sein? Ich glaube nicht, ne? Also auf einigen Dingen haben Sexas, die eigentlich.
Der war, glaube ich, schon in der Höhe.
Ah, okay, weil es war jetzt im Umlauf, dass er noch keine Höhe gemacht hat, selbst bis jetzt. Aber kann sein, dass es auch schon war. Also ich bin da echt gespannt, was sich entwickelt, wo wir da hingehen. Und ich fand es auch schon wieder so krass, wie Poggi von vorne gefahren ist. Wie heißt der? Roche. Andi, kannst du mal gut aussprechen? Der Anstieg, wo er ihn abhängt?
Roche au Faucon.
Ja, genau. Wenn du Poggi alleine nur sehen würdest, wüsstest du nicht, wie schnell er gerade fährt. Also von der Körpersprache. Aber ja, du hast Paul dahinter gesehen, wie er einfach komplett am Sprinten ist, um an diesem Hinterrad zu bleiben. Und wie Poggi einfach auf dem Gas stehen bleibt und nicht runtergeht. Und dann halt, ja, er dem Tempo immer folgen kann. Und ich finde, das war so krass zu sehen, weil man sah noch viel mehr, wie krass eigentlich gerade das was ist, was da passiert. Weil sonst fährt er einfach immer alleine irgendwo hoch und der Abstand wird größer. Und du siehst es aber eigentlich nicht so richtig.
So eine heftige Körperspannung, dass er diese Watt im Sitzen fahren kann, die andere Leute hinter ihm, halt die Besten der Welt hinter ihm, nur noch mit Zuhilfenahme von relativ viel Ausweichmuskulatur zustande bekommen, bevor sie abgehängt werden. Also, was ich sagen will, ist, derjenige, der hinter ihm abgehängt wird, da siehst du einfach, wie heftig das ist. Und bei ihm würdest, was Paul wahrscheinlich meint, würdest du es einfach nicht sehen, weil sich nichts bewegt.
Ja, dir fehlt der Kontext sonst. Du siehst es nicht. Du siehst nicht, wie schnell er eigentlich fährt. Du siehst es an dem Zeitabstand, aber eigentlich visuell ist es kaum wahrnehmbar. Ja. Und das ist, also ich fand's ein geiles Finale. Ich fand's auch schade, dass er da irgendwie quasi geplatzt ist. Aber gleichzeitig fand ich es auch natürlich. Also es wäre jetzt schon krass gewesen, wenn er hätte da wirklich noch mit, also da jetzt auch noch weiter mitfahren können. Also das weiß ich nicht. Also ich finde das schon in Ordnung, wie das Ergebnis jetzt war.
Aber viel war es nicht.
Ich finde es eher schade für Skelmose, dass der nicht belohnt wurde mit dem dritten Platz und Remco da mit irgendwie stur sein und irgendwie angepisst. Das ist so witzig, dem siehst du einfach an, dass er keinen Bock mehr hat, wie er manchmal Rennen fährt. Da noch Dritter wird, das war auf jeden Fall auch nett anzusehen.
Also ich habe ein Interview von ihm gehört, dass er einfach auch da wusste, wenn er da jetzt versucht mitzugehen, dass er dann halt auch komplett explodiert, ne?
Nee, ich meine die Fahrweise hinten.
Ja, ja.
Der hat ja hinten schon, also war schon so ein bisschen bockig, wie er rumgefahren ist. Also der hat unnötig viel gemacht. Auch die Gesten und so.
Ja. Ja, okay, halt Remco, ne? Wenn du da hat er ja auch vorher im Nachhinein nicht so gut gealterte Aussage getroffen, ne? Dass wir erstmal sehen müssen, wie er in der letzten Rennstunde so unterwegs ist und weiß ich nicht.
Da hat er, glaube ich,
war ja letztes Jahr bei der Lombardei-Rundfahrt auch schon noch ganz gut unterwegs in der Rennstunde. Und Basti, du hattest dann
genau
nach der Aussage auch eine Strava-Ausfahrt von ihm geteilt, wo er dann letztes Jahr im Oktober, also wirklich noch nach der Lombardei irgendwann.
Das war seine persönliche Saisonabschlussfahrt, seine private.
Was hat er da gemacht? So 300, das war doch jetzt hier Mallorca-Inselrunde, da hat er mal kurz das Aostatal umrandet, weil waren, glaube ich, ein paar Höhenmeter mehr. Hatte dann, was hat er für, auch so eine übertrieben kranke Fahrzeit, irgendwie 12 Stunden oder was?
Ich gucke, ich versuche das gerade nochmal zu finden, ich muss unseren Chat hier nochmal finden, hier sind wir.
Ja, auch über 300 Kilometer im Ostertal, wem das was sagt, ist auf jeden Fall nicht so flach da, die Gegend.
Und ich das macht, ich man, das,
macht,
hier
das macht man versuchen. Dann halt, ne? Mit, wie alt war er zu dem Zeitpunkt? Mit 18?
Ja. 18, 19,
das sah,
ne?
Das sah also meine Saisonabschlussfeier anders aus.
300, haltet euch alle kurz jetzt nochmal anschnallen hier. Pour bien finir la saison, mit meinem holprigen, nicht vorhandenen Französisch. Paul Sexas mit einem Kollegen hier zusammen, Thibaut Leclerc, keine Ahnung. 323 Kilometer, 8200 Höhenmeter. 26er Schnitt. Das war seine Saisonabschlussfahrt. Dann hat er die Beine hochgelegt. Und ja, also wer das gerne macht, da kann man vielleicht davon ausgehen, nach den Ergebnissen der jetzt bestehenden aktuellen Saison, dass er vielleicht nach 200 Rennkilometern auch noch treten kann. Aber ja, da frage ich mich dann, also ich meine, wir haben das hier schon öfter gehabt und so. Ja, ich finde jetzt halt auch definitiv nicht alle Aussagen und Verhaltensweisen von Remco sympathisch. Letztens fand ich mal was sehr sympathisch. Aber wie schlau ist das auch, sowas zu erzählen vorm Rennen? Also dann muss doch direkt nach dem Rennen, bis, keine Ahnung, wer das nochmal durchliest, ja, denkt sich doch so, Junge, direkt geerdet. So.
Ich meine, gut, vielleicht muss man sich auch so ein bisschen die Moral hochhalten. Weißt du, was ich meine? Dass du so sagst.
Ja, die ist doch dann direkt zerstört.
Ja, vielleicht, aber vielleicht wäre sie auch schon vorher zerstört gewesen, wenn du einfach sagst, ja, guck mal, wie der bei der Baskenland-Rundfahrt gefahren ist. Also mehr als Platz 3 geht dir eh nicht. Weißt du, also du musst ja dich auch irgendwie mental vielleicht ein bisschen aufbauen. Vielleicht ist es so seine Art. Finde ich jetzt, wäre jetzt auch nicht meine, aber was soll ich auch von mentalem Aufbau hier erzählen, aber.
Ja, ich glaube, mittlerweile kennt man ihn ja auch so und ich glaube, man nimmt das einfach mit zum Schmunzeln in den Auge, ist halt dann immer nur im Nachgang ein bisschen witzig und ist halt interessant, ihn im Rennen zu beobachten. Also ich finde das auch gar nicht schlimm. Der Sprint war noch stark, den er gefahren ist. Der hat die meiste Arbeit gemacht im Finale. Ja, Führungsarbeit und fährt einen extrem langen Sprint und keiner fährt vorbei, ist auch verdient Dritter. Aber es ist halt einfach nur witzig, den Weg dahin zu sehen bei ihm immer, in seiner Mimik, Gestik und allem drum und dran. Und ja.
Ja, ne, ich bin mir auch sicher, dass das jetzt nicht nur so sein, das ist keine Einzelmeinung, ne? Ich glaube, viele, auch in seinem Umfeld, werden die Meinung geteilt haben und dann triffst du vielleicht auch mal so eine Aussage in einem Interview, ne? Weiß ich nicht. Also, es war jetzt auch gar nicht so weit hergeholt, ne? Man muss ja immer noch, auch wenn er jetzt vielleicht schon mal 300 Kilometer am Stück gefahren hat, ist es ja immer noch ein sehr, sehr junger Fahrer, und ja, die Chancen waren jetzt nicht so groß, dass er wirklich in der letzten Rennstunde so wirklich aufgeht, weil, ne, wie gesagt, ist ja auch letztes Jahr schon Lombardei-Rundfahrt im Finale gewesen. Aber ja, so ist es. Ne?
Schwamm drüber. Fazit, Pogacar jetzt 3 von 4 Monumenten gewonnen. Ich bin ja froh, dass es nur 3 sind. Ich denke, das 4. kriegt er auch noch irgendwann, aber es muss auch jetzt nicht alles in einem Jahr sein.
Er hat doch jetzt das 2. Mal 3 hintereinander gewonnen an Monumenten. Ist irgendwie auch irgendein zwei Monumente dreimal hintereinander gewonnen. Also Lombardei, Lüttich. Hm. Ist auch schon wieder irgendein Rekord, keine Ahnung. Also,
ist jetzt mittlerweile 6. im PCS All-Time-Ranking übrigens, habe ich mir mal angeguckt. Da sind 10 aktive Fahrer in den Top 100. Und er kann da auf jeden Fall noch ein bisschen aufsteigen. Mhm. Pogacar ist dieses Jahr 5 Rennen gefahren. Ja, 5 Rennen gefahren, 4 gewonnen.
Habt ihr die Aussage von ihm gehört, dass er nicht so viele Radrennen gewinnen kann im Jahr, weil er nicht so viele Radrennen fährt und dadurch Druck verspürt? die fand ich auch witzig. Ja. Der gewinnt einfach jedes Radrennen, was er fährt, bis auf 1 bis jetzt. Also wirklich, ne? Also,
und da ist er Zweiter.
Zweiter. Hat sich so ein bisschen, so erklärungsnotmäßig angehört. So.
Die Probleme musst du haben.
Ja, die Probleme musst du echt haben.
Fazit ist doch eigentlich, dass das jetzt ein bisschen spannender wird, vielleicht dann auch mal in Zukunft, ne? Und ja. In so einem Special von Sporza hat der Olli Nasen eigentlich schon so ein bisschen gedroppt, dass er davon ausgeht, dass Paul Sexas auch zur Tour geht. Macht man ja jetzt gerade noch so ein Riesengeheimnis draus, ob er fährt oder nicht. Aber ich glaube schon, dass er zumindest mal im Start sein wird. Und ich glaube, egal wie es dann ausgeht in der Gesamtwertung, verspricht das dann ja schon ein paar Highlights auf jeden Fall. Ne, egal in welcher Form, ob es dann jetzt wirklich dann wirklich um das finale GC geht oder auf jeden Fall ein paar geile Etappen werden wir da sehen, wenn er kommt. Wenn er nicht kommt, werden wir das auch sehen, aber so vielleicht dann eben auch auf dem Spitzenniveau, wenn jetzt
das stimmt,
Vingegaard hoffentlich auch in Topform da sein wird.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Basti, du bist ja beruflich und auch privat gefühlt ständig unterwegs und hängst in irgendwelchen Airbnbs oder Hotelzimmern rum. Was würdest du eigentlich ohne NordVPN machen?
Dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar. Ja, so war das früher immer. Tja, dann habe ich halt das Rennen auf Italienisch, Französisch oder Spanisch gesehen, wenn ich es überhaupt irgendwo gefunden habe. Hatte zwar auch irgendwie ein Vibe, aber verstanden habe ich nicht so viel.
Ja, zum Einschlafen Französisch beste. Aber für alle, die was verstehen wollen, können wir Abhilfe schaffen. Und zwar genau eben mit diesem heutigen Partner NordVPN.
Jo, der digitale Windschatten. Sehr gut.
Ganz genau. Mit NordVPN bist du auch im Internet ständig in der Tête de la Course unterwegs. Du hängst die Ländergrenzen ganz entspannt ab und wählst mit einem Klick auf deinem Handy oder Laptop einen Server in Deutschland aus und das Internet denkt, du sitzt genau dort. Et voilà, der Stream läuft.
Man muss ja dann aber halt auch den Sicherheitsaspekt sehen. Wenn ich irgendwo an der Strecke im Café oder im Hotel in so einem völlig offenen WLAN hänge, um Mails zu checken oder Strava hochzuladen, ohne VPN ist das so, als würdest du ohne Helm Tempo 60 die Abfahrt runterballern.
Mal wieder ein perfekter Vergleich. NordVPN verschlüsselt deine komplette Internetverbindung. Deine Daten bleiben bei dir und dazu gibt's noch den integrierten Bedrohungsschutz, der Tracker und nervige Werbung blockt.
Da kannst du dich wirklich völlig aufs Wesentliche konzentrieren. Wer im Besenwagen mitfährt, profitiert. Geh einfach auf nordvpn.com/besenwagen. Dort bekommst du einen exklusiven Rabatt auf das NordVPN 2-Jahres-Paket und sogar noch einen Gratis-Monat obendrauf.
Stark. Und was ist, wenn man nach dem Prolog merkt, dass das Rennen doch nichts für einen ist?
Kein Problem. Es gibt 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, völlig risikofrei. Also nordvpn.com/besenwagen. Holt euch den Rabatt und umfahrt jede Ländersperre. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Dort bekommt ihr einen exklusiven Rabatt auf das NordVPN 2-Jahres-Paket und sogar noch 4 Monate gratis obendrauf. Die Fahrweise von ihm ist halt auch einfach geil. Also ich meine, er ist halt auch einfach 19. So. Ja. Er ist 19 und hat viel zu viel Kraft. Und das ist halt schon mal ein guter Garant für eine gute Tour.
Ja. Wenn und er dabei denkt ist. Ihr dass wir, sobald er, keine Ahnung, was er bei der Tour macht, aber ob wir vor oder während der Tour ein staatliches Crowdfunding sehen für ihn, damit er bei Decathlon bleibt, damit sie sich ihn leisten können.
Du, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, wer hat mich die Tage, habe ich die, das ist schon mal mich mit, so meinem Bekanntenkreis, so Freunde, die, ja, die da jetzt auch so das mitverfolgen, die mich gefragt haben, wie das jetzt so ablaufen wird. Ich glaube, am Ende ist es keine, also wird jetzt kein Team finanziell so einen Unterschied machen, dass du deswegen die Entscheidung fällst, sondern ich glaube, er wird sich am Ende für das Projekt entscheiden, was ihm einfach ja am meisten zusagt und ihm am besten verkaufen wird, wie er die Tour de France gewinnen wird. Und ob das jetzt Decathlon ist oder weiß ich nicht, welche Teams dann in dem Budget in den Budgetsphären unterwegs sind, die den dann wirklich auch bezahlen können, weil ich glaube, es wird schon ein übertrieben großer Vertrag sein. Übertrieben in dem Sinne, dass es wirklich vielleicht sogar der größte Vertrag im Radsport sein wird, aber auch übertrieben in dem Sinne, ich meine, wir haben jetzt ja schon sehr viel herausragende Leistung von ihm gesehen, aber ob er dann wirklich das erfüllt, wofür man ihn dann jetzt einkaufen wird oder die bezahlen wird, ist natürlich dann eine andere Frage. Aber
Decathlon Lifetime-Vertrag, würde ich sagen.
Ja, du, also theoretisch ist es ein Unternehmen, das sowas machen kann. Ne? Deswegen glaube ich eben nicht, dass da jetzt jemand kommt und ihn wegkauft in dem Sinne, sondern er wird sich dafür entscheiden, was für ihn am meisten Sinn macht, wie er eben am erfolgreichsten sein wird. Und man muss ja sagen, gerade ist er auch ganz erfolgreich bei Decathlon. Jetzt muss man natürlich sehen, wie sich das Team ja aufstellen kann, auch in den nächsten Jahren, um eine Tourmannschaft für ihn zu bestellen. Ja, also sie waren jetzt schon gut in Lüttich und sie waren auch sehr gut bei der Strade Bianche. Ich weiß jetzt nicht, wie sie aufgestellt sind, wenn es ins Hochgebirge geht und ob er da sieht, dass das Team in den nächsten Jahren eine Mannschaft hat, die auch so eine Tour de France mit ihm halt gewinnt, weil seine Leistung ja nicht nur, ist ein Faktor dabei, ne? Am Ende braucht er trotzdem immer noch ein starkes Team, wenn du dir anguckst, was Pogacar für eine Mannschaft hat oder auch ein Vingegaard. Ja, das ist halt so jetzt, glaube ich, die Sachen, worum es ihm geht. Ne? Und am Ende wird er sich auf jeden Fall keine Sorgen machen müssen, wie er seine Miete bezahlt in Zukunft oder seine Immobilien oder keine Ahnung, was er sich damit alles kaufen kann.
Ja, und am Ende sind es immer noch kleine Verträge im Kontext zu anderen Sportarten. Aber anderes Thema. Gut,
ja.
Ich muss zu Physio.
Ich würde noch hier ganz kurz Gratulation rausgeben, weil wir eben über stabile Fahrer gesprochen haben, wer auch richtig stabil im Sattel sitzt. Lennart Jasch, aktuell noch beim Tudor Devo Team unter Vertrag, hat aber jetzt auch seinen ersten Profisieg geholt bei der Tour of the Alps. Die lief nämlich letzte Woche. Und da habe ich mir das nämlich auch gedacht. Der sitzt ja so, der kommt aus dem Eis schnell auf. Also der bringt natürlich dann auch die Core Stability und Power mit. Und der hat ja da so einen rausgedrückt und es sah auch nicht so schnell aus, aber es muss sehr schnell gewesen sein, weil hinten ist wirklich alles rein und rausgefahren und kam nicht näher. Und so wie er gefahren ist, hat er doch hier und da eher Schlittschuhe angehabt, so wie um die Kurven gefahren ist. Also der hat da jetzt nicht die Zeit irgendwo rausgeholt, sondern wirklich übers Pedal. Also können wir hier schon mal ankündigen, ist demnächst wohl auch mal hier im Besenwagen.
Wurde natürlich kontaktiert. Mir ist das dann immer so ein bisschen peinlich, wenn ich Leute anschreibe, wenn die gerade was gewonnen haben, ehrlich gesagt, muss ich sagen.
Ja, warum denn?
Weil eigentlich war der, ja, stand der natürlich schon auf
unserer Jahresliste. Ich wusste nicht mal, dass der Rad fährt,
um echt zu sein. Jahresliste. Die Jahreswunschliste von Andi Stauf zum Beispiel. Ich hatte mal eure Wünsche eingefordert, da steht auch Lennart Jasch drauf. War auch letztes Jahr schon, als er bei den Bora Rookies da eingestiegen ist, natürlich ein Kandidat. Wäre eh angefragt gewesen, aber natürlich jetzt, wo er eine Etappe gewonnen hatte, so hier Lennart, wie sieht's eigentlich aus?
Ja,
kommt gerne, hört Besenwagen und
haben wir schon persönlich getroffen, wird eine coole Folge, unabhängig davon, dass er stabil im Sattel sitzt.
Aber mal kurz vor, ist er auch bei euch, bei Corso?
Nee.
Aber da noch eins, was ich bewundert habe, wie der in der Aeroposse fahren konnte. Da dachte ich, Da kannst du Schulungen machen mit dem. Da hat sich da reingehängt. Ja. Das sah gut aus. Okay, in dem Sinne, mein Trainer steht hier schon neben mir.
Macht der jetzt die Massage?
Der macht jetzt die Massage, ja.
1:1 Betreuung.
1:1 Betreuung, ja, da freut sich auch schon. Der,
ein Geben und Nehmen, eine Hand wäscht die andere.
Der ölt sich schon ein.
Da kommt die Hand.
Ja, genau.
Alright, okay. Boys. Und alle Zuhörer, bis nächste Woche.
Genau, und nicht vergessen, am Dienstag Besenbein-Gravel reinschalten.
Jo.
Ciao.
Ciao.